Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky.
Heute meine erste Stunde vor einer neuen Klasse. Herzlich willkommen zum Podcast im Monat Juni mit einer Neuerung. Bislang haben wir unsere Podcasts aufgenommen im Büro von Volker Blumenberg mit zwei Ansteckmikrofonen und wir sind heute zum ersten Mal in dem kleinen Podcaststudio im ZFSL Solingen im Raum BEG01 in unserem sogenannten Digital Making Place. Da hat unser Medienberater Ulrich Giegel zusammen mit dem Medienberatungsteam einen Tisch eingerichtet mit vier Mikrofonen. Das sieht wirklich sehr professionell aus.
Ja, man fühlt sich auch viel professionell.
Man fühlt sich professionell. Wie in einem richtigen Tonstudio. Und wir probieren mal aus, ob die Tonqualität möglicherweise eine bessere ist und wie es sich anfühlt, mal aus so einem Studio zu senden. Und gerne hören wir auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende, zumindest von denjenigen, die es mehrfach hören und auch den Vergleich haben, ist es eigentlich besser? Also wir meinen jetzt nicht inhaltlich, sondern Ebene. Hört man überhaupt einen Unterschied?
Ja, was gut ist, ist, dass man sofort loslegen kann. Ne? Das ist, glaube ich, ein Vorteil, den man gerne auch mal so in die Runde streuen kann, dass man reingeht und innerhalb von 30 Sekunden kann man im Grunde einen Podcast aufnehmen. So probieren wir es jetzt und ja, sollen wir thematisch loslegen?
Gerne. Volker, du startest, glaube ich.
Ja, ich wollte erzählen, also inhaltlich geht's darum, was tue ich eigentlich, wenn ich die Tür aufmache und gehe in einen Raum, wo mich eine neue Klasse erwartet. Mhm. Jetzt gar nicht so sehr als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin, sondern das ist ja auch unser Alltag und vor allen Dingen auch der Alltag von Lehramtsanwärtern, Lehrkräften in Ausbildung, dass man reingeht und erlebt eine neue Lerngruppe. Und ich glaube, dass sich da einige Gedanken drum machen werden, dass vielleicht auch Mythen im Umlauf sind, wie man zu sein hat, wie man sein sollte. Und ich berichte mal aus unserem Kernseminar, aus einer unserer letzten Sitzungen, wo es um die Rolle als Lehrkraft ging. Und wir haben eine Meinungslinie hergestellt zur Erläuterung. Das ist, also im Grunde stellt sich die Gruppe zwischen zwei Polen auf und je nachdem, zu welchem Pol ich mich bewege, empfinde ich dorthin eine höhere Zustimmung oder eine höhere Affinität in dieser Aussage. Und Thorsten, ich erzähle dir mal, was wir da gefragt haben und würde mich interessiert, was du darüber denkst. Die Überschrift war immer so, sollte eine gute Lehrkraft sein. Also es ging darum, wie muss ich mich richtig in Anführungsstrichen verhalten. Und die erste Frage war, auf der einen Seite, sie lässt Nähe zu. Also eine gute Lehrkraft lässt Nähe ihrer Schülerinnen und Schüler zu. Oder sie bleibt eher auf Distanz. Wenn du jetzt Ratgeber wärst, was würdest du sagen? Oder wie ist deine eigene Meinung dazu?
Vor dem Hintergrund, ich stehe zum ersten Mal vor einer neuen Klasse.
Ja, genau.
Da ist das natürlich interessante Pole. Also ich persönlich habe es häufig so gehalten, wenn ich in eine Lerngruppe kam, die ich noch nicht kannte. Also klassische Situation, ich erfahre morgens, du bist jetzt im Vertretungsunterricht heute in der vierten Stunde in der 4a. Mhm. Und ich kenne die Klasse nicht und ich gehe rein und ich glaube, ich bin erstmal neutral und eher vielleicht auch ein bisschen streng gucke ich so durch die Gegend, um möglicherweise Dinge, wo ich antizipiere, die Kinder könnten jetzt versuchen, derjenige, der da neu reinkommt, mal so ein bisschen auszutesten, was kann man bei dem machen, vielleicht gar nicht erst so die Möglichkeit zu geben. Also ich versuche erstmal jetzt vor dem Hintergrund Nähe, Distanz, wahrscheinlich am Anfang erst noch ein bisschen distanzierter zu sein.
Mhm. Glaubst du eigentlich, dass das Kindern auch entgegenkommt, wenn du dann so bist?
Also langfristig, wenn ich dann in so einer, Klasse bleibe, ist mir schon wichtig, da eine Balance zu finden. Mhm. Also natürlich brauchen Kinder auch ein gewisses Maß an Nähe durch die Lehrkraft. Das hat mit Vertrauen zu tun. Das hat damit zu tun, dass Kinder sich wohlfühlen müssen bei mir als Lehrperson, dass sie eben auch Dinge auf mich zukommen, mir von ihren Sorgen berichten und einfach auch offen und ehrlich mit mir umgehen. Und dennoch muss ich mir natürlich meiner Rolle immer klar sein, ich bin nicht der Kumpel
nicht der Kumpel, Kinder,
sondern ich bin die Lehrkraft, von daher ist ein gewisses und ordentliches Maß an Distanz auch wichtig, auch so für den Eigenschutz, denn wir erleben natürlich immer wieder an unseren Schulen auch prekäre Situationen, Situationen, die Kinder uns berichten, die wir ganz furchtbar finden. Und auch da müssen wir ein professionelles Maß an Distanz bewahren, ja, um das nicht so mit nach Hause zu nehmen.
Das ist im Grunde noch ein weiterer Aspekt. Mir würde es jetzt eher darum gehen, könnte näher auch als Einladung verstanden sein, da kommt der Badnitzky, da geht was, da können wir auch über die Stränge schlagen. Siehst du so eine Gefahr?
Ja, ich glaube, in der Zeit, wo man sich noch kennenlernt und noch in so einem Beobachtungsprozess, in einem gegenseitigen ist, also ich gucke mir die Kinder an, gucke, wie reagieren die, wie reagieren die aufeinander, wie reagieren die darauf, was ich sage, und die Kinder mich natürlich auch beobachten und schauen, was kann man machen, was geht gut, was geht nicht, was findet Herr Badnitzky blöd, wo reagiert er vielleicht auch positiv drauf. So in dieser Phase bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ein guter Rat ist. Ich bin damit in meiner aktiven Zeit als Grundschullehrer gut zurechtgekommen, mich in dieser Phase noch etwas distanzierter zu verhalten, um dann aber auch schnell, wenn wir so ein bisschen abgecheckt haben gegenseitig, auch mal zu sagen, so jetzt interessiert mich auch mal, wer bist du eigentlich, ja, und erzähle doch mal von dir, wie geht's euch, so und damit auch näher zuzulassen.
Ich erinnere mich schon direkt an das, was wir in unserer letzten Folge hatten, wo es um Traumasensibilität ging. Da war ja dieser Aspekt, wie geht's euch, und ich lasse dann auch Nähe zu, wenn ich darüber nachdenke, mit welcher Haltung, mit welchem Mindset, mit welchem Gefühlen, Gedanken kommen Schülerinnen und Schüler in meinen Unterricht, dass ich dem auch ein bisschen Raum geben muss. Das bedeutet ja auch Nähe zulassen.
Ja, super wichtig. Also ich finde schon, der Aspekt Nähe zuzulassen ist einer, der mit auf einer wichtigen Seite der Gelingensbedingungen steht.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, ich bin ja nicht der Kumpel, bin nicht der Freund. Ich erlebe das häufig bei Berufsanfängerinnen so, dass das schon auch ein Aspekt ist, dass die, und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, geschmeichelt sind darüber, wenn Schülerinnen und Schüler sagen, ich finde dich gut, ich mag dich, du bist eine tolle Lehrerin, von mir aus auch. Also wie würdest du das in diesem Kontext sehen? Also die Frage, muss ich gemocht werden von meinen Schülerinnen und Schülern?
Ja, ich glaube, das ist schon so ein Grundbedürfnis einer jeden Lehrkraft. Ja. Also niemand macht gerne Unterricht in Klassen, wo er so spürt, er wird abgelehnt von den Kindern. Genau. Also ich glaube, das Bedürfnis hat jede und jeder von uns. Und dennoch ist es, glaube ich, eine Gratwanderung, gerade im Berufseinstieg, wenn man seine Rolle noch nicht so gefunden hat, da eine gute Balance herzustellen und sich sicher zu sein, ich kann ja auch mal auf den Tisch hauen und mal laut werden, oder auch mal richtig schimpfen mit den Schülerinnen und Schülern. Die nehmen mir das nicht nachhaltig, also die sind nicht nachtragend und lehnen mich dann vielleicht im Nachgang ab.
Ja, ich habe auch schon erlebt, dass in dem Fall Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter Ermahnungen mit einem Lächeln gemacht haben. Also das geht vielleicht in dieselbe Richtung. Meine Rolle ist, ich achte ja darauf, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ich signalisiere aber dabei immer, ihr seid okay, ich aber auch.
Genau. So, ne? Oder umgekehrt ausgedrückt, man formuliert eigentlich, also ohne es jetzt aktiv zu sagen, aber die Haltung müsste eigentlich sein, ich mag dich, aber dein Verhalten ist nicht okay.
Ja.
Ne? Bei Maßregelungen jetzt.
Und ich stehe auch ein für bestimmte Regeln und Rahmenbedingungen.
Genau. Ne?
Wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, was findet ihr eigentlich gut an Lehrkräften, kommt das auch immer.
Ja.
Es kommt immer der Aspekt, also Schülerinnen und Schüler formulieren es anders, die sagen dann, der Badnitzky, der kann sich auch durchsetzen.
Und deshalb ist es, glaube ich, letztlich auch gar nicht unbedingt richtig zu sagen, wenn ich streng bin, dann mögen mich die Kinder nicht mehr. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Dass man als Lehrkraft, die sich durchsetzen kann, also im positiven Sinne und gemeinschaftlich mit Kindern arbeitet, dass die Lehrkraft eine ist, die eben gemocht wird, weil die Kinder auch wissen, da ist jemand, der steht auch zu dem, was er sagt. Ja. Und wenn er sagt, bis hierhin und nicht weiter und das auch einhält, dann schafft das auch Orientierung und
Akzeptanz. Gut, wir bespringen mal die weiteren Fragen. Das war insgesamt ein sehr spannender Prozess im Kernseminar. Ich stelle mir mal vor, wie geht es, wenn du jetzt reinkommst? Und also es gibt ja doch relativ viel zu besprechen, wenn es jetzt keine Vertretungsstunde ist. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Wenn du jetzt weißt, ich bin mindestens ein Jahr, manchmal auch mehrere Jahre in einer Klasse, das ist hier mein Musikkurs, den werde ich jetzt zumindest eine ganze Weile auch behalten. Wie gesagt, Klassenleitung mal ausgeschlossen, da glaube ich, kommt noch mehr dazu. Was vermittelst du oder was sollte man vermitteln? Was sind so die wichtigen Dinge, die man so zu Beginn machen würde? Was würdest du denken?
Das geht jetzt darüber hinaus, was ich so in meiner ersten Stunde mache, ne?
Ja, genau. Also kann ja auch sein, dass man sagt, also ich will es... Wir hatten vorher vereinbart, dass ich mal ein Beispiel erzähle von einer Situation, die aus meiner Sicht ganz schräg war. Und zwar, ich versuche es in Kürze... Ich hatte aus privaten Gründen, musste ich meinen geliebten NW-Kurs, ich glaube, die waren in der 7 oder in der 8, abgeben.
Naturwissenschaften,
ne? Ja, genau, Naturwissenschaften. War auch meine eigene Klasse zum großen Teil. Und an dem Kurs habe ich wirklich gehangen und der musste irgendwie weg, weil mein Sohn geboren wurde und ich auf Teilzeit ging. Und ja, dann habe ich einen Kollegen begleitet, auf seinen Wunsch auch, mit in diese Stunde und habe miterlebt, wie er seine erste Stunde vor seinem neuen NW-Kurs gemacht hat. Und ich mache es mal in Kurzform und ich möchte auch eigentlich jetzt nicht schlecht reden über den Kollegen, aber es war zwischendurch so, dass ich dachte, kann doch nicht sein, dass wir jetzt eine Doppelstunde darüber sprechen, wie Heftführung geht und was tun, wenn man unterstreichen muss und wo kommt das Datum im Heft hin. Und ich fand es richtig langweilig in dieser Doppelstunde und habe dann für mich den Schluss gezogen, dass ich, sobald ich in eine neue Klasse komme, erstmal Bio mache. Mhm. Und zwar eine richtig gut vorbereitete Stunde mit einem hoffentlich spannenden Thema, was Schülerinnen und Schüler so hinterm Ofen herlockt, wenn es gut läuft und wo gleichzeitig auch schon mal so Ideen von Biologieunterricht transportiert wurden. Also ich habe immer sehr viel unterrichtet, quasi als Konsequenz dieses Erlebnisses. Mhm. Dass ich gedacht habe, ich kann hier nicht die ganze Zeit nur Orga machen. Das ist ja öde auch.
Ja, gutes Beispiel. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass Lehrkräfte in neuen Lerngruppen ja auch für ein bestimmtes Fach stehen. Und dafür, ich kann es jetzt als Musiklehrer sagen, Die Kinder erwarten von dir, wenn du in die Klasse kommst, sie wissen, da kommt der Herr Watnitzki, das ist der neue Musiklehrer, dass da auch Musik...
Der soll auch mal Musik machen.
So. Und da ist ja auch interessant, wie macht er das, was hat er im Gepäck, was hat er mitgebracht, ne? Worum geht es heute in der Stunde? Und ich glaube, das ist eine gute Basis zu sagen, ich komme da mit einer wirklich gut vorbereiteten Stunde rein und mache einfach meinen Unterricht.
Ja.
Und ich glaube, alles Weitere... sind ja Randnotizen, die im Laufe der Zeit sich entwickeln.
Ja, genau. Also ich versuche mal festzuhalten, ich glaube, da scheinen wir eine Übereinstimmung zu haben, ich muss nicht die erste Stunde damit zubringen, Regeln zu erklären und die Heftführung und alles, was so an formalen Dingen passiert.
Nein, damit,
sondern ich kann schon auch eine nette Stunde machen zu Beginn.
Ja, und damit unterstelle ich ja auch, dass die Kinder keine Regeln kennen.
Ja, auch das.
Und dass bei mir jetzt plötzlich Regeln gelten, die vielleicht sonst im Unterricht nicht gelten. Also ich würde jetzt mal vorausschieben, wenn ich in eine neue Klasse komme, die jetzt keine erste Klasse ist, wo natürlich die Dinge nochmal anders liegen, dass die Kinder grundsätzlich Regeln kennen und Regeln zum gemeinsamen Umgang, Regeln zum Arbeitsverhalten.
Ja, das ist nicht neu.
Ne? Das ist nicht neu. Und wenn mein Fach, und das ist in Musik sicherlich so, im Einzelnen auch eigene Regeln benötigt, dann werden die im Laufe der Zeit besprochen und bearbeitet. Ja, und dann gibt es ja auch so neuralgische Situationen, die man als Lehrkraft, die neu in einer Klasse ist, möglicherweise, über die man sich Gedanken machen sollte. Mhm. Volker, wenn du jetzt von Lehramtsanwärterinnen oder Lehramtsanwärtern gefragt wirst, Herr Blumenberg, ich muss nächste Woche eine Klasse übernehmen mit einigen Stunden, mit dem und dem Fach. wie muss ich mich da aufstellen und wie gehe ich zum Beispiel mit dem Thema Hausaufgaben um? Mhm. Ist das was ich tatsächlich jedes Mal nachgucken muss? Kann ich auch mal, wie mache ich das überhaupt? Also wie gehe ich mit so neuralgischen Situationen, Hausaufgaben, Störungen,
zu spät,
ich muss auf den Klo, also so diese Dinge, was würdest du sagen?
Ja, also im Idealfall ist es natürlich gut, wenn man sich orientiert an dem, was in der Schule üblich ist. Das korrespondiert so ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast. Normalerweise wissen die Kinder, dass wenn Hausaufgaben aufgegeben werden, dass sie dann auch gemacht werden müssen, dass man irgendwie pünktlich kommen muss. Trotzdem passiert ja immer wieder, dass es nicht eingehalten wird. Ich kann jetzt nur sagen, was ich empfehlen würde. So hast du auch gefragt. Also beim Thema Hausaufgaben, das finde ich ist ein Thema, das wäre eigentlich ein eigenen Podcast wert. Mhm. Das beginnt eigentlich schon damit, aus meiner Perspektive, was für Hausaufgaben gebe ich und mit welchem Zweck und wo kommen die eigentlich hin in der Folgestunde oder in den folgenden Stunden oder auch in einer viel späteren Stunde. Ich könnte mir vorstellen, oder für mich ist eine wichtige Regel, ich gebe keine Hausaufgaben auf, wo nichts nachkommt.
Ja.
Also das ist, glaube ich, ein Signal. Wir haben mal bei Hielscher, habe ich mal gelernt, dass eine Klasse auch lernt, wenn man Dinge tut, die man
nicht nachhält,
selber gar nicht so möchte. Ne? Also wenn ich jetzt das Signal gebe, ich gebe euch Hausaufgaben auf, mir aber völlig egal, was mit diesen Hausaufgaben passiert, dann bringe ich der Klasse in die
Genau,
ja, ich bringe was bei.
Ja.
Ich bringe was bei, der Blumenberg, der kontrolliert das nicht, deswegen können wir uns das beim nächsten Mal schon sparen. Da ist eine Klasse oft sehr schnell. Das heißt, Hausaufgaben haben irgendeine Relevanz. Ich finde es auch gut, wenn Hausaufgaben so sind, dass sie nicht nur geknechtet irgendwie abarbeiten, sondern dass da irgendwas Sinnvolles hintersteckt, möglicherweise sogar mit Spaß gemacht werden können. Und dann spielen die eine Rolle im Unterricht, aber nicht zwingend zu Beginn. Also ich würde, glaube ich, sogar davon abraten zu sagen, ich mache so einen Einstieg, morgen Hefte raus, ich gucke erstmal die Hausaufgaben durch. Das ist, glaube ich, ziemlich upturned. Ohne jetzt das zu dogmatisieren, natürlich kann das mal vorkommen, aber das sollte nicht der Standard-Einstieg sein. Und da denke ich auch nochmal an das, was wir im letzten Podcast hatten, so die Frage, wie schaffe ich eigentlich Lernlaune und wie hole ich Kinder ab? Bestimmt nicht damit, dass da die Hefte auf sind und eben dann auch ein paar dabei sind, die das nicht haben. Das vielleicht zum Thema Hausaufgaben.
Wie würdest du denn, um mal ein anderes Szenario aufzumachen, mit Pünktlichkeit umgehen? Also du bist dann in deiner Klasse, eine der ersten Stunden, ich meine, das ist ja das Thema unseres Podcasts, erste Stunde vor einer neuen Klasse und Viertelstunde nach Unterrichtsbeginn geht die Tür auf,
kommt
jemand rein, sagt nichts, setzt sich auf seinen Stuhl.
Ja.
Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ich kann gar nicht reagieren. Ich kann den vor versammelter Klasse fragen, wo kommst du jetzt her? Also was würdest du da empfehlen?
Ich glaube, an der Stelle ist es nicht schlecht, mit einem Fragezeichen im Kopf erstmal zu sein. Also ich würde mal immer unterstellen, dass es vielleicht auch einen guten Grund gibt, ohne das zu rechtfertigen. Ich selbst bin sehr zickig, was zu spät kommen anbelangt. Also es geht eigentlich gar nicht. Aber wenn der Schüler so reinkommt oder die Schülerin, weiß ich schlicht nicht. Und deswegen würde ich empfehlen, den Unterricht erstmal laufen zu lassen. Auch damit es nicht so eine massive Störung wird, wenn jemand zu spät kommt. Gerade eine Viertelstunde, dann hat man ja hoffentlich schon angefangen mit dem Unterricht.
Das ist ja ein Thema, was häufig passiert, dass der Lehrer eigentlich den Unterricht stört.
Genau.
Ne? Also die Kinder nehmen vielleicht gar nicht Notiz davon, dass da jemand reinkommt.
Ja.
Und dadurch, dass ich jetzt zum Thema mache, ist plötzlich,
wird
wie gesagt, gesamte Aufmerksamkeit.
Also wenn es, im Grunde muss man immer vorausschicken, gibt es eine Schulregelung, zu spät kommen. Wenn es die nicht gibt, hätte ich die Tendenz zu sagen, setze ich mal in Unruhe hin, ich würde gerne erstmal meinen Unterricht weitermachen. Und hol mir den Schülern dann entweder eine Arbeitsphase, dass ich mal kurz hingehe oder den Schüler, Schülerin nach vorne bitte oder eben zum Ende der Stunde und dann würde ich fragen, was ist denn da los? Mhm. Und danach dann entscheiden, bis hin zur Sanktion natürlich auch. Ne? Ich finde nicht, dass man da nicht auch eine rote Linie einziehen soll, wenn jetzt jemand einfach sagt, ich habe verschlafen, dann wäre ich auch für eine Sanktion. Wie die dann aussieht, ist, glaube ich, auch nochmal ganz stark einzelfallabhängig. Oder aber man findet wirklich eine Regelung, die objektiviert für die ganze Schule gilt. Das wäre mein Tipp. Und da würde ich auch hindrängen. Also vielleicht so als zweite mögliche Faustregel, wenn man das nicht hat, also ich glaube, in den Grundschulen ist es nochmal häufiger, dass Regeln, Rituale schulweit gelten. Das ist an unseren Schulen nach meiner Beobachtung nicht in jedem Fall so, auch nicht für alle neuralgischen Punkte, die es so gibt. Ich würde dann versuchen, über Klassenleitungen, über kleine Netzwerke eine möglichst große Zahl an Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, die mit mir zusammen in irgendeiner Form gleichsinnig handeln. Mhm. Und wo man sagen kann, hört mal, Bad Nitzky macht das in Musik genauso und ich mache es jetzt auch so und ich werbe dafür, dass wir für diese Klasse zumindest gemeinsame Regeln finden, wenn keine Hausaufgaben gemacht wird, wenn jemand zu spät kommt, wenn jemand aufs Klo muss.
Ja, und letztlich auch bei Störungen, oder?
Auch das, ja.
Also Störungen des Unterrichts sollten ja irgendwie schon konsequent geahndet werden und darauf reagiert werden. Ich glaube, es machen dennoch Lehrkräfte unterschiedlich. Jeder hat eine andere Toleranzschwelle, wann man auch eine Störung als solche empfindet und geht vielleicht auch unterschiedlich in Störungen rein. Aber letztlich muss eigentlich das Konzept, was dahinter steht, wie wird auf Störungen reagiert, welche Eskalationsleiter ist möglicherweise auch vorhanden und welche Konsequenz folgt final dann auch auf eine Unterrichtsstörung, die, ich glaube, da ja, sind Schulen gut beraten und so erlebe ich das an den allermeisten Grundschulen, wenn es da einheitliche Konzepte für gibt.
Ja, und auch darüber gesprochen wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal zentral. Mhm. Also ich weiß, wir haben einige Schulen, die mit Trainingsraumkonzept unterwegs sind oder waren. Und da war gar nicht der Trainings, da gab es eine gemeinsame Vereinbarung, die hatte, da war ein bestimmtes Verfahren, was dazu führte, dass ein Schüler, eine Schülerin irgendwann im Trainingsraum landete. Die konkrete Umsetzung war dann aber sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt durchaus Lehrkräfte, da war immer die Hälfte der Klasse im Trainingsraum und andere, wo das gar nicht passierte. Das heißt also, durch die eigene, ich nenne es jetzt mal Kompetenz, indem man die Sanktionsebene so weit wie möglich rausschiebt, klappt das eben bei dem einen besser und bei dem anderen schlechter. Also, ja, muss man es, glaube ich, auch sehen. Ne? Das ist auch ein bisschen die Krux bei so gemeinsamen Regeln. Ne?
Mhm. Ja. Ja, ein Punkt ist ja, wenn du neu in eine Klasse kommst, auch der, dass du möglicherweise 25 Schülerinnen und Schüler hast, deren Namen du gar nicht kennst.
Ja.
Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde ja, das geht gar nicht, wenn man Namen nicht weiß.
Nee, geht nicht. Ja.
Also auf der anderen Seite kann ich auch nicht, wenn ich in der ersten Stunde vor einer Klasse stehe, die Namen alle wissen. Schon gar nicht, wenn ich spontan in eine Klasse komme. Mhm. Gibt es dafür irgendwie ein Rezept? Wie mache ich das?
Also Rezept weiß ich jetzt nicht. Ich kann sagen, wie ich es gemacht habe und wie ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe bei den Kleinen tatsächlich das Namensschild genutzt. Also ich habe Namensschilder manchmal auch schon vorher erstellt, mit der Idee, dass vielleicht da auch so ein kleines Gefühl von Willkommen dabei ist, wenn die nett erstellt sind. Und habe dann im Bio-Unterricht die Namensschilder oft versehen mit entweder selber versehen mit Tieren oder die Schülerinnen und Schüler selber Tiere da drauf malen lassen oder kleben oder ausdrucken und habe dann diese Tiere genutzt, um Gruppen zu bilden. Mhm. Also alle die Knochen haben, kommen mal bitte hier hin oder alle die größer sind als so und so. Und dann auch mal als Einstieg quasi genutzt, um mal zu schauen, welche Fragen kann man eigentlich an Lebewesen stellen. Ne? Also wie viel Nachkommen erzeugen die, wie lange dauert das, wovon ernähren die sich? Könnte man ja eine ganz, ganz lange Liste machen. Und die Kriterien habe ich immer genutzt, um die Namen dann zu lernen. Und ich habe wirklich versucht, auch in Tischgruppen zu lernen. Ja, also, dass ich gesehen habe, da links sitzt die Tischgruppe und da sitzt erstens, zweitens, drittens. Mhm. Was gleichzeitig Respekt für Sportlehrkräfte erzeugt hat, wo die Kinder durch die Halle rennen und du weißt eben nicht, dass hinten links immer derjenige sitzt, der irgendwie Tim heißt.
Ja, klar. Ja, also die Sitzordnung spielt sicherlich eine zentrale Rolle, da kann man schon gut auch dran lernen. Mir fällt gerade ein, wir machen es ja im Seminar im Grunde genauso. Also wenn ich neue Lernsamwärterin in mein Kernseminar bekomme, dann bereiten wir da auch, ehrlich gesagt, Namensschilder vor.
Natürlich.
Da kommen es keine Tiere drauf. Aber
ja, aber wäre mal eine schöne Anregung. Also ich kann es wirklich empfehlen.
Das ist mit Knochen kommen wir zu mir.
Das ist nett. Schön. Ja, oder was weiß ich, alle die größer sind als oder die, wir bilden mal ein Line-up, wer von euch kann denn eigentlich am schnellsten sich fortbewegen? Das ist schon nicht uninteressant. Also,
ja, und bei mir im Kernseminar ist es so, tatsächlich die holen sie dann in den ersten Kernseminaren natürlich alle raus, ihre Namensschilder. Und nach einer Zeit schläft das dann ein. Und jetzt war kürzlich meine Kollegin erkrankt und ich hatte das Kernseminar von ihr mit in meiner Gruppe. Ja. Und die hatten alle ihr Namensschild draußen. Wunderbar. Das fand ich
das klasse. Grundschule, das fand ich
Respekt. Läuft doch.
Zum Abschluss, würdest du, was wäre so aus deiner Sicht, also lass uns mal zwei, drei Sachen festhalten, wo du sagen würdest, das wäre für mich eigentlich die wichtigste Empfehlung. Könntest du sowas formulieren? Ich mache eine neue Klasse. Thorsten, was würdest du mir raten? Was sollte ich auf jeden Fall tun oder nicht tun?
Ja, ich bleib dabei. Ich lerne die Namen der Kinder.
Ja.
Und zwar schnell. Sehr, sehr schnell und sehr früh.
Ja. Und gebe mich auch nicht damit zufrieden, wenn ich sie nicht alle kann.
Richtig. Aha. Und also das finde ich ist eine grundlegende Voraussetzung.
Ja. Ich steuere mal was bei. Ich glaube, das Signal ist wichtig zu sagen, hier kommt, ich sage jetzt mal, hier komme ich und ich habe Spaß an meinem Fach. Ich brenne für mein Fach und will, dass ihr da mitmacht. Das ist, glaube ich, so, dieses Signal zu senden, aus einer fachlichen Perspektive heraus, zu sagen, da hole ich euch hin. Ich möchte, dass ihr kleine Biologinnen, Biologen werdet oder
Musikerin.
In Sovi ist es ein bisschen schwieriger, das zu formulieren, aber das ist, glaube ich, so vom Mindset her erscheint mir das Wichtigste. Und wir hatten ja zu Beginn darüber gesprochen, Nähe, Distanz, streng oder fünfe gerade sein lassen, steckt ja auch mit drin. Ich würde auch genau wie du dazu tendieren, zu Beginn auch eher ein bisschen die Zügel straffer zu halten. Ohne jetzt in so Mythen zu verfallen, aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg, zu sagen, hier, ich bin hier nicht nur euer Kumpel, sondern wenn ich hier Bio unterrichte, dann.
Ja, und zwar aus dem Gedanken heraus, dass also im Grunde erschließt sich das aus der Sache, die du gerade gesagt hast, wenn ich ein bestimmtes Anliegen habe an die Kinder, weil ich bringe ein Fach mit, ich bringe ein interessantes Thema mit, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dann erwarte ich sozusagen natürlich zum einen von den Schülerinnen und Schülern auch, dass sie dass sie offen dafür sind und dass sie zunächst mal auch neugierig sind auf das, was da kommt. Und sie dürfen von mir aber auch erwarten, dass ich eine bestimmte Idee davon habe, was ist dir eigentlich wichtig?
Mhm.
Und
ja, genau.
Das hat auch damit zu tun, wie gehen wir miteinander um? Und ich bin auch in Verantwortung dafür, dass alle Beteiligten am Unterricht Freude haben.
Ja.
Und dafür schaffe ich die Rahmenbedingungen.
Ich mache mal einen kleinen Ausblick auf eine Veranstaltung im Juni, die wir jetzt haben. Wir haben Frank Hielscher eingeladen.
Oh, okay.
Das ist so einer der, ich sage jetzt auch ruhig mal, Koryphäen in Sachen Classroom Management. Und ich habe schon mal eine Fortbildung bei ihm gemacht. Der ist ganz stark auf der Schiene, dass sobald der Klassenraum betreten wird, geht es auch los mit Regeln, Ritualen und alles andere bleibt draußen.
Ja.
Also, und das fand ich sehr beeindruckend, wie er das beschreibt, ne? Dass also mit dem Öffnen der Klassentür auch Klassenmanagement beginnt und eben auch die Rahmenbedingungen, die da wichtig sind.
Mhm. Ja, wenn wir bei Ausblick sind, haben im Monat Juni eine Kooperationsveranstaltung mit dem Lehramt Sonderpädagogische Förderung. Und das ist ein schöner Tag, den machen wir jetzt schon seit vielen Jahren. Da bereiten im Grunde die sonderpädagogischen Kernseminarleitungen für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter Grundschule Veranstaltungen vor, wo es um AOSF-Verfahren geht.
Ach, ja.
Um Nachteilsausgleich, also ich sag mal originär sonderpädagogische Themen, die natürlich auch in unsere Schulform mit hineinschwappen.
Klar.
Unterschiedliche Formen des Teamteachings spielen eine Rolle, so etwas. Und dann, und da freue ich mich sehr drauf, bereiten die Auszubildenden des Lehramts Sonderpädagogische Förderung, die sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Ausbildung als unsere das sind, stellen ihre eigene sonderpädagogische Fachrichtung vor, also emotionale, soziale Entwicklung, Lernen, Sprache, Kommunikation, körperliche, motorische Entwicklung und so weiter, stellen ihre sonderpädagogischen Fachrichtungen vor und unsere Auszubildenden können Fragen daran stellen. Denn letztlich haben wir an den Grundschulen durch die Inklusion ja auch
gemeinsame Themen.
Themen und auch Kooperationen mit den Kolleginnen und Kollegen des Lehramts SF.
Sag mal, das Lehramt SF, das liefert ganz schön viel, ne? Kommt mir so vor. Also die sind jetzt auch bei uns in der Dienstbesprechung. Das finde ich, da muss man mal sagen, Respekt. kleine, kleines Seminar und trotzdem auch mit einem schönen Sendungsbewusstsein unterwegs.
Ja, stimmt. Gut.
Ja, wenn mal, im Grunde ist jetzt so einer der, der ersten Sommertage. Das heißt, wir stimmen uns schon mal ein, setzen uns gleich vielleicht noch mal ein bisschen in den Garten. Findest du, Thorsten, wir haben uns ein bisschen verplaudert oder glaubst du, dass das ein hilfreicher Podcast war?
Ja, ich müsste ihn mir jetzt noch mal anhören, um das bewerten zu können. Ich hoffe, dass
wir lassen es mal so stehen.
Für die Hörerinnen und Hörer das ein oder andere dabei war, wo sie dachten, ach, das war jetzt nicht, nicht uninteressant, darüber mal nachzudenken.
Alles klar. Mir hat es Spaß gemacht in unserem neuen Podcast-Studio, umgeben von Laserdrucker und Stickmaschine. Und ja, insofern bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.